Yoga-Partei durch das System des Yoga. Mystische körperliche Macht um die göttliche Kraft zu erreichen. Na? Karma, Wünsche nach Befriedigung der Sinne. Lobha, Lust nach Befriedigung der Sinne. Hatai, gezügelt. Muhuhu, immer. Mukunda, die Persönlichkeit Gottes. Devaya, durch Dienst für. Yava, wie er ist. Tata, wieder. Atma, die Seele. Abha, für alle praktischen Ziele. Na, nicht. Samyati, zufrieden sein. Übersetzung. Es ist wahr, dass man von den Störungen durch Wünsche und Lust frei werden kann, wenn man sich darin übt, die Sinne durch das Yoga-System zu beherrschen. Aber das reicht nicht aus, um die Seele zufriedenzustellen. Denn solche Zufriedenheit wird durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes Erläuterung. Ziel des Yoga ist es, die Sinne zu beherrschen. Durch den mystischen Vorgang körperlicher Übungen in Bezug auf Sitzen, Denken, Fühlen, Wollen, Konzentrieren, Meditieren und schließlich Eingehen in die Transzendenz kann man die Sinne beherrschen. Die Sinne werden ja mit giftigen Schlangen verglichen. Das Yoga-System ist dazu da, sie unter Kontrolle zu halten. Narada Muni rät jedoch zu einer anderen Methode. Er empfiehlt die Sinne in den transzendentalen liebevollen Dienst Mukundas, der Persönlichkeit Gottes, zu stellen. Aus eigener Erfahrung sagt er, dass hingebungsvoller Dienst wirkungsvoller und auch praktischer ist, als das System, die Sinne kürzlich zu beherrschen. Im Dienst des Herrn Mukunda sind die Sinne transzendental beschäftigt. Es besteht daher keine Möglichkeit, dass sie zur materiellen Befriedigung verwendet werden. Die Sinne wollen tätig sein. Sie künstlich zurückzuhalten ist keine Lösung. Denn sobald sich die Gelegenheit zum Genuss bietet, werden die schlangengleichen Sinne sie unzweifelhaft nutzen. Es gibt hierfür viele Beispiele in der Geschichte, wie zum Beispiel Vishwamitra Muni, der der Schönheit Menakas erlag. Haridas Thakur wurde einmal um Mitternacht von der betörend gekleideten Maya versucht. Doch sie konnte den großen Gottgeweihten nicht dazu bringen, ihren Verführungskünsten zu erliegen. Diese Beispiele sollen uns deutlich machen, dass man ohne hingebungsvollen Dienst für den Herrn weder das Yoga-System noch trockene philosophische Spekulation jemals erfolgreich sein können. Rein hingebungsvollen Dienst ohne eine Spur fruchtbringenden Tuns, mystischen Yogas oder spekulativer Philosophie ist der beste Vorgang zur Selbstverwirklichung. Solch reiner hingebungsvoller Dienst ist von Natur aus transzendental und die Yoga- und Jnana-Systeme sind diesem Vorgang untergeordnet. Wenn der transzendentale hingebungsvolle Dienst mit den anderen untergeordneten Vorgängen vermischt wird, ist er nicht mehr transzendental, sondern wird als vermischter hingebungsvoller Dienst bezeichnet. Srila Vyasadeva, der Verfasser des Srimad Bhagavatam, wird all diese verschiedenen Systeme transzendentaler Verwirklichung nach und nach darlegen. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Sri Krishna Chaitanya Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Radha Madan Mohan Ki Jai Shri Gaurinitai Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Hare Krishna Hare Krishna Nice, wieder die Glückseligkeit ausstrahlt, den Gesichter von Golokadam zu sehen. Wir hatten gestern ein sehr reiches Programm in der Umweltfachschule, Umweltcampus nennt es den. Die Leute sagten zu uns, ihr seht alle so glücklich aus. Ich sag, kommt mal nach Golokadam. Und dann seht ihr die erst recht die strahlen. Freuten sie sich da. Sie sind richtig aufgefallen. Die haben es richtig so gesagt, waren sehr nice Leute. Ich glaube, dass einige zum Sonntagsfest kommen werden und uns ja, alle ja, vielen Fragen bedenken werden. Der Text hier ist ein Text, der über den ich heute vorlesen möchte. Ihr könnt euch leicht vorstellen, wenn man nur so kurz in Golokadam ist, und besonders wenn man das als seine spirituelle Heimat betrachtet im Westen, dass man sich vorher überlegt, was man in einer Vorlesung sagt. Man sollte, wenn man eine Vorlesung gibt, über Dinge sprechen, die einen selber bewegen und wo man, sagen wir mal, viel sich Gedanken gemacht hat, um vielleicht etwas Wertvolles zu teilen mit seiner Zuhörerschaft. Dieser Text wird oft zitiert in einer Diskussion, wie man Krishna erreichen kann. Durch eigene Anstrengung, wo man die Sinne kontrolliert und den Geist kontrolliert, oder durch etwas anderes. Lesen wir euch nochmal vor. Es ist wahr, dass man von den Störungen durch Wünsche und Lust frei werden kann, wenn man sich darin übt, die Sinne durch das Yoga-System zu beherrschen. Aber das allein reicht nicht aus, um die Seele zufriedenzustellen. Denn solche Zufriedenheit wird durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes erfahren. Also durch den Dienst zu Krishna kann man wirklich zufrieden werden. In der letzten Zeit in Vorlesungen, sowohl in Serbien als auch jetzt in München, der Vedenakademie und Weimar und Amberg und Innsbruck und Tirol, also wo immer wir waren, haben wir sehr viel über den Vorgang der Transformation gesprochen mit den Devotees. Die Transformation des Herzens. Srila Jiva Goswami sagt, dass die Ausübung des spirituellen Lebens diese Transformation im Herzen zum Ziel hat. Es geht um eine Umwandlung der Persönlichkeit. Und wir haben uns natürlich gefragt, durch was diese Transformation im Herzen möglich ist. Auch in London haben wir darüber gesprochen, zum Devotees. Immer wieder das gleiche Thema. Transformation im Herzen ist sehr wichtig. Ohne diese Transformation zu erfahren, werden wir nicht in der Lage sein, wirkliches Krishna-Bewusstsein in unserem Leben zu erleben. Es wird immer eine Theorie für uns bleiben, die uns, wenn wir älter werden, sollte ein Leben vielleicht gar nicht mehr so sehr bewegt, wie damals, als wir noch aktiv an der Transformation des Herzens arbeiteten. Darf ich mal fragen, Manjulali, verstehst du Deutsch? Du fragst, wenn du nicht so gut. So, diese Transformation, so haben wir immer wieder herausgefunden, ist etwas, was eigentlich erst richtig durch die Barmherzigkeit verschnatzbrüchig ist. Der Text hier sagt, dass man durch äußerliche Arrangierung wie die Yoga, die Ausübung von Yoga, schon seine äußeren Sinne und auch Wünsche und Lust für eine gewisse Zeit beherrschen kann. Aber dass die Erfahrung, so macht Prabhupada uns klar zeigen, dass Menschen, die, sagen wir mal, durch so äußere Bemühungen sich auf dem spirituellen Weg bemühen, eben wieder zu Fall kommen. Sie können für gewisse Zeit ihr Leben in eine andere Bahn lenken, aber dann wird es ihnen fast nicht möglich sein, ein spirituelles Leben wirklich zu praktizieren. In der christlichen Tradition spricht man von Origenes, einem der sehr, sehr ernsthaften christlichen Kirchenväter, der irgendwann einmal so eine so Schwierigkeiten bekam durch seinen Prozess mit seiner Geschlechtslust, dass er sich außerstande sah, seine Sinne weiter zu beherrschen und dann zu einer Verzweiflungstat überging, eine sehr traurige Verzweiflungstat, nämlich sich selbst verstümmelte, um endlich die Ruhe zu haben. Es ist ein Beispiel für jemanden, der sich nicht sehr, bei dem die Transformation nicht eintrat, wie bei vielen Hare Krishna-Mitgliedern auch, die versuchen, mit großen Kräften sich auf dem Weg zu halten, aber merken, dass die eigenen Verunreinigung, könnte man sagen, oder modern ausgedrückt, unsere bedingte Natur so stark ist, dass wir immer wieder vom Pfad wegkommen. Wir haben ja reichlich Beispiele für die Bodhis, die ausgefallen sind und ausgetreten sind. So, die Frage tritt dann also wirklich auf, durch was denn ist Transformation im Herzen möglich? Und hier in diesem Text wird gesagt, dass nur der hingebungsvolle Dienst zur Persönlichkeit Gottes einen wirklich diese spirituelle Zufriedenheit gibt, sodass man materielles Leben nicht mehr benötigt. Beim hingebungsvollen Dienst zu Krishna ist es sehr wichtig, dass man die Motivation anschaut. Reiner hingebungsvoller Dienst unterscheidet sich von den Misch-Bhakti-Arten, die einen noch nicht zufriedenstellen können, dadurch, dass da das hingebungsvollen Dienst halt das Motiv entstehen muss, Krishna zufriedenzustellen, Krishna glücklich zu machen durch die Bemühung. So, wir haben über diese Dinge ausführlich gesprochen und ich habe auch hier eine Vorlesung gegeben und diejenigen, die mit wacher Aufmerksamkeit Vorlesungen hören, können sich bestimmt noch an einige Dinge erinnern. Ich möchte deswegen jetzt nicht darauf auf diesen Punkt eingehen. Ich möchte nur sagen, es ist nicht so einfach, Krishna bewusst zu werden für eine gefallene Seele im Kali-Yoga. Doch, wie ihr euch vorstellen kann, möchte ich für die glücklichen Gesichter von glücklichen Devotees von Goloka Dham natürlich eine frohe Botschaft machen, nicht sagen, es ist schwer, sondern eine ermutigende Botschaft. Ich möchte heute darüber sprechen, wie Krishna sich bei dieser ganzen Sache fühlt. Der Bemühung seiner Devotees, zu ihm zurückzukommen und dem aufrichtigen Kampf der Devotees zu im Kali-Yuga, wo wir sehr gefallen sind, wie Krishna sich bei dieser Sache fühlt. Krishna nimmt sehr viel Anteil an den Devotees, die zu ihm zurückkommen. Und er hat ein bestimmtes Lila, was er immer wieder ausführt, um bedingte Seelen zu ihm zurückzubringen. Prabhupada schreibt, Zutritt zum transzendentalen Dienst des Herrn zu erlangen. Hier, wenn Krishna sieht, oder noch früher, der Herr steht zu seinem Geweihten in einer Beziehung gegenseitigen Austausches. Krishna ist also auch sehr involviert. Wenn er sieht, dass ein Gottgeweihter völlig aufrichtig danach verlangt, Zutritt zum transzendentalen Dienst des Herrn zu erlangen und daher beginnt, ernsthaft über ihn zu hören, handelt der Herr vom Innern des Gottgeweihten aus in solcher Weise, dass der Gottgeweihte leicht zu ihm zurückkehren kann. Dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. Und wie Krishna den Bedingungen wählen hilft, soll Thema dieser Vorlesung sein. Doch ich möchte zunächst einmal uns alle ein bisschen inspirieren mit diesem Thema, dass Krishna eine große Sehnsucht hat nach dem Selbst. Das wird sehr klar in den sehr bewegenden Beschreibungen, in die Herr Bhagavatamrita. Dort wird ja bewegt, wie eine Jeeva sich auf den Rückweg zurück nach Hause macht und wie es dann schließlich dazu kommt, dass er Krishna begegnet. Und es wird sehr schön beschrieben, wie Gopkumar in Gola Pagandaren eintritt. Und da Krishna zu der Zeit noch auf den Weidegründen und kommt erst später, gegen Spätnachmittag, zurück von den Weidegründen. Und Gopkumar sieht ihn, Krishna sieht ihn und sie laufen beide voll innerer Bewegung aufeinander zu und fallen sich in die Arme. Krishna ist so glücklich, dass ihn das Glück in die Ohnmacht bringt. Und er zu Boden sinkt und mit der Ohnmacht weint und weint und weint. So stark, dass der Boden unter ihm nass wird. Gopkumar wahrscheinlich ein Dämonen, der sich in die Heilung einer Jiva gemacht hat, einer zurückkehrenden Seele. Und jetzt Krishna aber Balaram geht in den Raum und sagt, nein, Krishna freut sich einfach nicht so. Und dass jemand zurückgekommen ist und sagt dem Gopkumar, er solle den Staub von Krishnas Gesicht streichen und weil er den Heiligen Namen hat. Krishna wacht dann auf und ist zuerst sehr embarrassed, wie sagt man, embarrassed. Ja, beschämt, verlegen ist eigentlich das Wort. Danke. Er ist zunächst einmal sehr verlegen, dass er seine Freude so in der Öffentlichkeit gezeigt hat, sozusagen, und sich so hinwegreißen hat lassen vor Freude, dass er ohnmächtig wurde. Ja, und dann spricht er zu Gopkumar etwas nämlich. Sag mir nur eines, sagt er. Warum warst du so lange weg? Wie konntest du es tolerieren, so lange von mir entfernt zu bleiben? Krishna sagt, was geht in dir vor? Und dann erzählt Krishna sein Herzen, ja, wie er dazu steht, zu dieser ganzen Sache. Ich meine, es ist ja nun mal eine Sache, da ist jemand in die materielle Welt gegangen und ist von ihm entfernt gewesen und kommt jetzt zurück. Das ist ein sehr ernstes Thema für Krishna, dass da was geschehen. Und Krishna sagt, ich habe so lange auf dich gewartet. Ich habe immer den Pfad heruntergeschaut. I looked down the path. Und gewartet, wann du wohl zurückkommst. Irgendwann habe ich gemerkt, dass du wahrscheinlich nicht alleine zurückkommst. Und habe dann eine Arrangierung getroffen, um dich zu holen. Ich habe nach dir gesucht. Es ist Krishnas, wie kann man sagen, dringliche Kampagne hat er angefangen, um die Seele zurückzuholen. Was genau diese Kampagne ist, werde ich noch nicht sagen zu diesem Zeitpunkt. Weil ich möchte gerne eine Spannung in dieser Vorlesung aufbauen. Eine Spannung, in der ihr anfangt, gespannt zu werden. Was ist denn jetzt diese Kampagne? Wo kann man jetzt den Krishna erreichen und ein bisschen Schritte macht, in diese Richtung zu gehen? Und sagen Sie mal, Krishna zuarbeitet. Wir haben so lange von Krishna weggearbeitet, wir müssen mal anfangen, Krishna zuzuarbeiten. Aber ich muss eine Spannung aufbauen, sonst werdet ihr nie an diesem Thema interessiert sein. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was diese Kampagne ist. erstmal müssen wir davon überzeugt sein, wirklich tief überzeugt sein, dass Krishna, wie sagt Rupa Goswami, Akila Rasamrita Sindhu ist, derjenige, der viele Beziehungen gleichzeitig pflegen kann, nämlich zu der unbegrenzten Rasa. Rasa heißt ja eine Beziehung und den Geschmack, der da drin ist. Akila Rasamrita Sindhu. Das ist wie ein Ozean des Nektars, der unbegrenzt viele Beziehungen pflegen kann. Denn sehr oft kommt es vor, seltsamerweise auch in der Hare Krishna Bewegung, dass die Bodhis den Eindruck bekommen, Krishna hat gar kein Interesse an mir. Ich bin so gefallen. Ich bin so unbedeutend. Und die sagen, hätte Krishna ein Interesse an mir, hätte ich ein glücklicheres Leben. Ging es mir besser. Also, die fühlen sich von Krishna vielleicht sogar verlassen in gewissen Momenten. Kann vorkommen. Nein, Krishna hat an jedem einzelnen Interesse, wie er es in diesem Kaliya Ramana Lila zeigt. Bhaktivinoda Thakur spricht in seinen Sharanagati-Gebeten über dieses Interesse Krishnas, was natürlich besonders erfahren werden kann. Also, dass Krishna ein Interesse an uns hat, kann besonders dann erfahren werden, wenn wir eine ihm ergebene Seele werden. Ich möchte euch ganz kurz über den Schutz Krishnas, über seinen Boden, über das Reich des Boden zu erweisen, aus dem Sharanagati vor, kann er eigentlich nicht, also, Raka Karobi Tuhun Nishchoy Jani, Pana Korobhuni Hama Yamuna Pani. Yamuna Pani, das Wasser der Yamuna. Wir wollen kurz in die spirituelle Welt gehen, in unseren Gedanken, und sehen, wie die Devotees Krishna beschützt werden, jeder Einzelne, und wie sie sich furchtlos und sicher fühlen aufgrund dieses Schutzes. In diesem Lied spricht Krishna darüber, wie eine hingegebene Seele erfahren kann, wie Krishna ihn in jeder Hinsicht beschützt, so wie er das bei seinen Kuhhirtenfreunden in Vrindavan getan hat. Er schreibt: Furchtlos und ganz voller Vertrauen und sicher, dass sie mich beschützt, werde ich das Wasser der Yamuna trinken. Das Gift der Kaliya-Schlange hat das Wasser der Yamuna vergiftet. Doch ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Das Gift wird beseitigt werden von dir. Du wirst nämlich die Yamuna läutern und durch deine heldenhaften Taten wirst du unser Vertrauen und dich vergrößern. Ganz sicher wirst du dich beschützen, indem du das Wald, den Wald tanzt und am Feuer schlupfst. Man nennt dich Gopal, der Beschützer der Kühe, und Govinda, die Freude der Kühe. Bhaktivinoda Thakur ist nun der Besitz von Gokula, deinem heiligen Reich. O Keshava, bitte beschütze ihn mit deiner liebevollen, freundlichen Aufmerksamkeit. Seine hingegebene Seele kann sich genau des gleichen Schutzes und der Sorge sicher sein, die Krishna seinen zahllosen Kuhhirtenfreunden in Goloka Vrindavan erweist. Und Bhaktivinoda Thakur beschreibt so in dieser Weise, dass was schwierig ist für mich, wird durch deine Hilfe leicht werden. Das Gift, das Wasser wird aufgelöst werden durch dein Einwirken. Und so weiß eine hingegebene Seele in dieser Welt Krishna auch schwierige Situationen, selbst die der, sagen wir mal, Enttäuschungen, körperliche Mühsal und so weiter, können durch dich einfach gelöst werden, Krishna. Und so ist der Devotee frei von Sorgen, frei von Ängsten, weil er sich dieses Schutzes bewusst ist. Und ich glaube, viele von uns alten Devotees, sogenannte alten Devotees, die auf Sankirtan waren, kennen dieses Bewusstsein, was man hat, wenn man weiß, Krishna ist da. Krishna ist aber auf der Straße von unter Frankfurt, heißt mal die Städte, Sachsenhausen. Sachsenhausen ist ein bisschen, oder? Jetzt auch in Frankfurt-Sachsenhausen. Dann sind sie so sicher. Natürlich fragen wir uns als Devotees immer wieder, ja, wie können wir in dieses Königreich der Hingabe Eingang finden? Wir, die wir doch so eindeutig Bewohner des Kali Yuga sind und nicht direkt Bewohner von Gokula oder Goloka. In unseren Schriften heißt es, dass durch die Gnade von Lord Chaitanya Mahaprabhu dieses Verständnis von Krishna und wie Krishna sich um seine Devotees kümmert, offenbar wird. Es gibt ein Lied, das heißt, wenn Gauranga nicht gekommen wäre, was hätte ich dann gemacht? Wer hätte mir die Information vom Königreich Gottes übermittelt, wenn es nicht Gauranga gewesen wäre? Gauranga hat ein Schiff gebracht in diese Welt. Das Schiff von Harinam, dem Chanten der heiligen Namen. Und auf diesem Schiff befördert er die Leute sicher zum anderen Ufer von Geburt und Tod. In unserer Vedenakademie hat neulich daran gedacht, wir hatten ein sehr schönes, wirklich sehr spirituelles Seminar gehabt, so 5 Tage, die Satsanga-Woche. Und in einer dieser Tage haben wir eine Wanderung im sächsischen Gebirge, Elblandsteingebirge sagt man dazu, unternommen, in die wir die, sagen wir mal, die inneren Gegebenheiten einer Pilgerreise hinein projiziert haben. Also es waren da verschiedene Dinge, die wir machten, die diese Wanderung eben nicht nur zu einem schönen Abenteuerspaziergang machten, sondern eben zu einer tiefen spirituellen Erfahrung. Und wer von euch in der sächsischen Schweiz gewesen ist, weiß, dass die keine Brücken über die Elbe gebaut haben. Wenig Brücken. Vielleicht in Dresden gibt es eine. Sonst gibt es da Fährboote. Und es ist wirklich interessant. Du stehst da am Ufer und du weißt, nur durch dieses Fährboot kommst du über diese kalte Elbe hinweg, die auch sehr tief ist da. Und du musst dann, also bei dem ist es ein Pendelverkehr, aber bei manchen Fährbooten mit Glocke schallen, kling, kling, dann weiß der Fährmann, er kommt. Und dann bringt er dich über den Fluss hinweg. Und so ist es auch mit Lord Gauranga. Lord Gauranga hat durch seinen sehr einfachen, sehr barmherzigen Vorgang im Kali-Yuga Krishna zu erreichen, eine Art Fährbootsdienst, Fährmannsdienst aufgenommen. Er hat eine Fähre, die uns über den Ozean der sich wiederholenden Geburten und Toten im Virajar hinweg schippert. Das war schon sein Norddeutsch üben, weil bald schwimmen wir ja auch über so ein Boot, mit so einem Boot über die Ostsee hinweg und schippern da herum. Lord Chaitanya ist also ein transzendentaler Fährmann. Er weist uns auf unseren Schatz darauf hin. Er gibt uns Informationen von der spirituellen Welt, wie wir sie erreichen können. Denn im Grunde genommen ist jede gefallene Seele sehr reich, sehr glücklich, hat unglaubliches Potenzial im Leben zu verwirklichen. Lord Chaitanya hat das mit einer Analogie ausgedrückt, von dem armen Mann, der durch glückliche Umstände auf einen Astrologen namens Savagya trifft. Und der Astrologe sagt dem armen Mann, warum tust du so, als wärst du arm? Du hast kein Problem. Es gibt kein Problem für dich. Sei glücklich. Du hast einen großen Schatz, der auf dich wartet. Du kannst ihn erreichen, indem du von Osten unter deinem Haus gräbst. Mit dieser Analogie unter dem Haus ist gemeint, der Schatz ist ganz nah dran. Wir sind schon fast da. Wir haben alles da. Stellen wir uns mal vor, bei Ram Gopal, der ja in einem sehr schönen Anwesen wohnt, nicht? Da ist direkt unter dem Haus ein Goldschatz, Ram Gopal. Du brauchst nur zu graben. So ist es, oder bei Adi Shesh in der Superwohnung, da ist unter der Holzspare ein Holzschatz. Das ist das, die Analogie. Wir haben unser Good Fortune direkt bei uns, weil wir sind ja Teile Krishna. Ja, super. Wir sind Teile, wir gehören zu einer spirituellen Familie dazu. Und das sind unlösbare Verbindungen, die wir haben, unsere Beziehung zu Gott. So, Savagya sagt also dem armen Mann, klar, es gibt nichts zu klagen. Grab einfach nur von Osten und du wirst einen Schatz heben und so weiter. Die Analogie bedeutet, dass wir alle im Leben Bhakti haben. Das ist direkt da. Wir müssen uns nur durch den autorisierten Vorgang des spirituellen Lebens an diesen Schatz heranmachen. Hare Krishna. Ihr möchtet sagen, ja, Sachinanda Swami, du hattest jetzt versucht, eine Spannung aufzubauen, indem du versucht hattest, uns gespannt zu machen. Was ist denn die spirituelle Kampagne, von der du gesprochen hast, die Krishna macht, die dringende Kampagne? Krishna erscheint als Chaitanya Mahaprabhu, um den bedingten Seelen nachzulaufen. Um sie zu erreichen. Wir hören immer, wie wir selber zu Krishna laufen müssen und zu Krishna gehen müssen durch den Vorgang des Bhakti-Yoga. Aber Krishna kommt uns entgegengelaufen. Hare Krishna. Es gibt einen sehr nice Vers, aus dem wir das herleiten können. Chaktva sudushtva jasurepsitara jalakshmin dharmishta ayavachasa yat agataranyam maya mrigam daitayepsitam anvadavat vande maha purushate charanaravindam. O Krishna, O Mahapurusha, ich verehre deine Lotusfüße. Dieser Text, den wir jetzt hören, bezieht sich auf Lord Rama und auch auf Chaitanya Mahaprabhu. Hört bitte mal zu, auf beide Art und Weise. Du hast die Gemeinschaft der Glücksgöttin aufgegeben und all ihren Reichtum, der nur unter größten Schwierigkeiten zu entsagen ist. Und nachdem sich sogar die größten Halbgötter sehen. Lord Rama, der einfach in den Wald ging und dort nachdem er aus dem Wald gekommen war, hat er dann gab es diese Schwierigkeit und er hat sich von Sita getrennt, der Glücksgöttin, und auch Lord Chaitanya, da bedeutet es, er hat sich von seiner Frau Vishnupriya getrennt, die ja Lakshmi selber war, und ist in den Wald gegangen. Du bist der gläubigste Anhänger des Pfades der Religion. Somit bist du in den Wald gegangen, aufgrund des Fluches eines Brahmanas. Aufgrund deiner Barmherzigkeit rennst du nach den gefallenen bedingten Seelen, die auf einer hoffnungslosen Jagd nach falschem Genuss in Illusion sind. Und zur gleichen Zeit suchst du dein eigenes gewünschtes Objekt, Lord Shyamasundara. Das ist sehr interessant, wie unsere Übersetzer das übersetzt haben. Die wechseln manchmal zu Rama. Was hier gemeint ist, ist Maya Mrigam Dayitayepsitam in diesem Shloka. Wenn es auf Lord Rama bezogen wird, bedeutet es, dass Lord Rama nach dem goldenen Maya herrscht. Der ja die Marici in Verkleidung ist. Ja? Wie den Rama, dieser Hirsch kommt ja, Sita will ihn haben und Rama läuft hinter ihm her. Wenn es sich dieser Vers jedoch auf Chaitanya Mahaprabhu bezieht, dann läuft Krishna denen nach, die in Maya sind, nämlich wir. Er läuft hinterher, er kommt in den Wald hinein und läuft hinterher. Was ich wahrscheinlich nicht so gut vermitteln kann, ist die Vielschichtigkeit eines Sanskrit-Verses, der einmal auf Rama, der auf verschiedene Bezüge herstellen kann. Einmal zu, wie wir in diesem Vers hören, zu Lord Rama, wo Maya Mriga heißt auch der Hirsch, bedeutet, dass man das laut Krishna laut Rama dem Maya-Hirsch nachläuft. Wenn dieser Text auf Chaitanya Mahaprabhu bezogen wird, bedeutet Maya-Mrigam den bedingten Seelen, die immer nach illusorischen Genuss Ausschau halten. Lord Chaitanya läuft den hinterher, er nimmt Sanya an. Und den hinterher zu laufen. Krishna läuft uns hinterher. Komm doch zurück. Findet ihr es nicht wunderbar? Weil wir hören immer andersherum. Spring dich an, Jung. Kneif dir in die Backe, damit du ein bisschen einen leichten Zahn zu. Das ist nur, wie sagt man auf Hochdeutsch, die eigene Bemühung zählt. Oder so. Aber hier macht Krishna eine Bemühung. Als Chaitanya Mahaprabhu. Nun, um sich mit Chaitanya Mahaprabhu zu befassen, da gibt es zwei Aspekte. Er ist einmal Krishna. Auf der anderen Seite führt Chaitanya Mahaprabhu ein ganz bestimmtes Lila aus, was für uns sehr, sehr wichtig ist und was in unserer Bewegung, sagen wir mal, nicht immer einfach war. Er führt das Acharya-Lila aus. Das ist das. Wie wir aus der Bhagavad Gita erfahren, ist es so, wenn immer die religiösen Prinzipien verfallen, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutamanga dharmasyam tadatmayam sridhyamyaham, dann, wenn also die religiösen Prinzipien verfallen, dann erscheint Krishna, um Dharma wieder zu etablieren. Und was er tut, ist, um dafür zu sorgen, dass Dharma etabliert wird, legt er eine Kette in diese Welt hinein, eine Parampara, eine Schülernachfolge von spirituellen Meistern, die wirken, um die bedingten Seelen zu erheben. Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig und darüber bewusst, dass wir durch Prabhupads persönlichen Einsatz eigentlich in die Gelegenheit kamen, Krishna-Bewusstsein zu bekommen. Nicht? Er ist in den Westen gegangen und hat dieses unschätzbare Wissen in Form seiner Übersetzung uns zugänglich gemacht, sodass wir das wir geschnappt haben. Das ist, was das ist, dieses Acharya, was hier passiert ist, dass Krishna selber durch einen seiner Devotees hindurch wirkt, um die bedingte Seele zu erheben. Es gibt einen tollen Schlucker hier, den wir vorbereitet haben. Sieht das ein bisschen unglücklich aus, aber es vergeht am Eisen. Chayamang Vijaniyam Navaman Yeta Karhite Namatya Buddha Buddha Suyeta Sarvadeva Maya Guru. Krishna, also hier wird beschrieben, ja, Krishna sagt das zu Uddhava, dass es sein Lila ist, wenn er als Acharya erscheint. Hört euch diesen Schlucker bitte in der Übersetzung an. Man sollte wissen, dass der Acharya ich selber bin und ihn niemals mit Disrespekt begegnen, auf irgendeine Weise. Man sollte ihm kein Neid entgegenbringen oder keine Missgunst und ihn für einen gewöhnlichen Menschen halten, denn er ist der Repräsentant aller Halbgötter. Ich möchte euch den Text gerne in Englisch vorlesen, denn meine deutschen Übersetzungen waren selbst, als ich das mal machte, immer ein bisschen verbesserungswürdig. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Das sagt Krishna also selber zu seinem liebsten Devotee Uddhava. Wie können wir diesen Text verstehen? Dieser Text, sagen wir mal, ist insofern zu verstehen, als dass wir verstehen, dass Acharya Lila ist ein Lila von Krishna, wo er sich selber an die bedingten Seelen gibt und verteilt. In Braj schmeckt Krishna oder ist Krishna im Rasa mit den befreiten Seelen beschäftigt. Als Gauranga kostet er auch diese Krishna reine Krishna, den Krishna Nektar und verteilt ihn aber auch. Das ist ein Lila von Krishna, eine Art Aktivität, wie er zu uns in diese materielle Welt hereinkommt und uns versucht zu fangen, zu fassen, uns hinterher zu laufen. Ich weiß, dass es heißt, dass Guru Tattva ist immer für die bedingte Seele unverständlich. Also es gibt eine unverständlich, inconceivable, wie sagt man inconceivable, unergründlich. Guru Tattva ist, Krishna Tattva ist unergründlich, Shiva Tattva ist unergründlich, Jiva Tattva, wir selber sind uns unergründlich, wir können unsere spirituelle Identität, und Guru Tattva sind unergründliche Dinge. In der heutigen Zeit müssen wir uns sehr um ein tiefes Verständnis des Guru Tattvas bemühen, denn in unserem internationalen Versuch, Krishna bewusst zu werden, sind Unfälle auf der Straße geschehen, die wir nicht so sehr ignorieren wollen mehr. Warum wird das Guru Tattva als unergründlich bezeichnet? Weil sich im Guru Tattva der Plan Krishnas oder das Lila Krishnas, der stets unergründlich bleibt und unverständlich offenbart. Krishna wird im 8. Kapitel der 8. Kantos des Srimad Bhagavatams als der Gurus aller Gurus bezeichnet. Die Sanskrit-Termina, um die es da geht, ist der Samasti-Guru. Sama heißt so gemeinsam und so weiter. Samasti-Guru heißt der Guru der aller Gurus. Die einzelne Repräsentation des Gurus wird als Vyasti-Guru bezeichnet. Es gibt Krishna und dann gibt es verschiedene den Samasti-Gurus und verschiedene Vyasti-Gurus. Sagen wir mal Madhvacharya, Ishwarapuri, ich spreche so von der jüngeren Zeit, könnte auch weiter zurückgehen, natürlich. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada und auch unser, wenn wir einen spirituellen Meister angenommen haben oder haben, unser eigener spiritueller Meister sind Vyasti Gurus, die so lange ihre Berechtigung haben oder dort ihre Berechtigung haben, als dass sie den Samasti Guru repräsentieren und einen Teil seiner Shakti tragen. Das richtet sich natürlich an der Capacity, der individuellen Fähigkeit des einzelnen Vyasti-Gurus, wie weit er die Krishna-Shakti trägt. Und es gibt ja auch Beispiele von solchen Gurus in unserer Tradition, die für eine gewisse Zeit diese Shakti getragen haben, aber dann aufgrund des unvorstellbaren Planes des Herrn diese Shakti nicht weitertragen. Diese Thematik bleibt für die bedingte Seele immer eine Thematik, die, sagen wir mal, in letzter Konsequenz eben zu diesen, Achintya-Subjects gehört. Und inconceivable, unergründlich, sage ich jetzt mal in Deutsch, gibt bestimmt noch eine bessere Übersetzung, zu diesen Tattvas, diesen Wahrheiten, die unergründlich bleiben, so weiter. Krishna streckt seine Hand aus zu den bedingten Seelen durch sein Acharya-Lila. Er streckt auch seine Hand aus durch ein anderes Lila. Manche von uns haben in den letzten Wochen dieses wunderschöne Buch gelesen, Our Merciful Mother Ganga. Da gibt es eine Szene, dass ein Pandit zu Advaita Acharya kommt und sagt, Ganga ist die liebste Devotin von Krishna, denn sie kommt in die materielle Welt herein, von den Lotusfüßen Krishnas, um die bedingten Seelen zu läutern. Sagt Advaita Acharya mit großem Respekt, du hast nice gesprochen, aber du hast Fehler gemacht. Ganga Devi ist Krishna selber. Der kommt und So, Krishna kommt auf unterschiedliche Art und Weise zu uns. Und eins ist er in dem spirituellen Meister, ich habe ein bisschen darüber gesprochen. Ein anderes ist in Form der Ganga Devi. Noch eine andere Art und Weise ist, Krishna kommt zu uns in Form des Srimad Bhagavatam. Krishna kommt in Form von uns zu uns der Tulasi Devi. Ja. Und Krishna kommt in Form von Devotees zu uns, die Krishna im Herzen tragen. Auf die eine oder andere Art und Weise sollten wir mit großer Dankbarkeit Krishna, der uns entgegeneilt, zu ihm zukommen und ihm zuarbeiten, auf ihn zutreten. Wir sollten nicht unser Leben führen, ohne Kontakt zu bekommen und diesen Kontakt zu intensivieren, zu diesen barmherzigen Formen, zu denen Krishna auf uns zukommt. Als Krishna zu Gop Kumar sagt er, mir wurde klar, dass du wahrscheinlich lange in der materiellen Welt bleiben würdest. Ich habe so lange den Vater runtergeschaut, bis du kamst, bis ich schließlich den Plan gemacht habe, als Jayanta, dein Guru, vor dir zu erscheinen. Wir hören ja die Gop Kumar-Geschichte, die Jayanta denn auf Gop Kumar in Vrindavan trifft, die Einweihung in das heilige Mantram, das Gopal-Mantram gibt. Das war Krishna selber, erklärt sich. Ich hab da was gemacht. Ich bin da zu dir gekommen in dieser Form. So sollten wir auch in unserem Leben, finde ich, darüber meditieren, wie Krishna schon zu uns gekommen ist. Wie Krishna uns erreicht hat. In dem ernsthaften Wunsch, in dem Wunsch, der sogar viel ernsthafter ist, als unser Wunsch sein kann, dass wir doch endlich zu ihm zurückkommen. Also, so, das ist etwas, was ich heute zum Thema machen wollte. Ich würde euch dann sehr gerne ein bisschen Ganga-Tropfen geben, also die flüssige Form von Krishna's Mercy ist geschöpft worden in der Kumbh Mela dieses Jahr, dieses Ganga-Tropfen, also der Powerful. So easy. Okay. Aber damit bin ich an ein geplantes Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Manche. Malati Manjari fragt, mit Gop Kumar, dies Lila erscheint einen den Hinweis uns zu geben, dass es doch sehr rar ist, dass eine Seele zu Krishna zurückkommt. Ist es nun so, dass im Grunde genommen vielen mehr Seelen zurückkommen, jedoch nicht so spektakulär wie Gop Kumar? Sehr nice Frage, in der Bhagavad Gita spricht Krishna von dieser Thematik so, er sagt, unter vielen unzähligen Seelen interessiert sich vielleicht eine Selbstverwirklichung. Von diesen wiederum interessiert sich nur ganz selten jemand für mich. Samahatma Sudurlaba. Und dann spricht er weiter. Wer nach vielen Geburten Bahunam Janmanam antritt, wer nach vielen Geburten zu wahrer Erkenntnis gekommen ist, er gibt sich hier in Janmanam antritt. Janamam Mami Patiante Vasudeva Savangiti. Da kommt es eigentlich vor. Samaha Sudurlaba. Das ist eine Seele sehr selten. Aus diesen Beschreibungen Krishna ist anzunehmen, dass es also selten vorkommt. Es gibt jedoch eine andere Beschreibung in Chaitanya Charitamrita, wo gesagt wird, mit dem Erscheinen Lord Chaitanyas wird das ganze Universum ausgeleert. Und zu Krishna. Ich denke, beide Aussagen haben ihren Wert. Zunächst einmal, in der ersten Aussage, es ist ein sehr anspruchsvoller Vorgang, Und beim zweiten Teil der Aussage, durch Barmherzigkeit ist es möglich für jeden zurückzugehen, wird in der zweiten Aussage hervorgehoben. Lord Chaitanya, unvorstellbare Barmherzigkeit. Ich denke, du, weil ich dich erkenne, ein bisschen, stellst du dir natürlich diese Frage auch in Bezug auf deine eigene, dein eigenes Krishna-Bewusstsein, wie die Chancen bei dir aussehen. Ich persönlich denke, dass es möglich ist im Krishna-Bewusstsein, also dass es eigentlich einfach möglich ist, zu Krishna zurückzukehren, wenn man auf dem Weg bleibt. Prabhupada hat das so ausgedrückt in meinem Einweihungsbrief. In meinem Einweihungsbrief habe ich diese Briefe hat er immer geschrieben. Das war ein bestimmtes, viele haben ja Einweihungsbriefe von Prabhupada geschrieben. Da sagt er, I gladly accept you as my initiated disciple. Und dann sprach er mir, gab er mir so eine Orientierung. Wenn du einfach die vier regulierenden Prinzipien einhältst für den Rest des Lebens und 16 Runden chantest ohne Vergehen, wirst du schon in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna kommen. So, ich hatte zwei Reaktionen, als ich den Brief las. Erstmal, der ist mir auf der Straße gegeben, im Mönchengebirge, ich war gerade auf Sanketan, und dann kam mein Tempelpräsident und gab einen Brief vom Prabhupada. Für wen? Für dich! Was? Doch nicht für mich! Ein Irrtum liegt mir vor, doch, doch. Hier, da habe ich, las ich das. Dann ging es erstmal los. Da habe ich einfach nur gedacht, das war Freude, das ist ja auch. Man muss sich ja freuen, ne? Ja, freuen können. Dann, als ich mich einigermaßen beruhigt hatte, habe ich dann darüber nachgedacht. Was? So einfach? Vier Prinzipien? Das schafft ja jeder. Und 16 Runden. Also, so einfach? Aber so nachgefragt, ne? Und, inzwischenzeitlich merkt man halt, dass es anscheinend doch schwierig ist, auf dem Leben gesehen, das zu machen. Mhm. Also es ist schon unglaublich leicht, aber wir sind auch unglaublich gefallen irgendwie. Ich glaube, das muss man irgendwie sich auch eingestehen, dass man nicht jetzt der Supermax ist. Also wie gesagt, du weißt, was ich sagen will, die super Sabine ist, oder? Leben halt in einem sehr kleinen Zeitalter. Und für uns ist es einfach gemacht. Aber das müssen wir jetzt mal machen. In diesem auf meinem eigenen spirituellen Leben gemerkt, dieser Zusatz, wenn du 16 Runden chantest ohne Vergehen, kommt auch diese ohne Vergehen drauf an. Und du wirst sehen, wenn du ohne Vergehen chantest, dann willst du nicht mehr 16 Runden chanten und sagst du, was? Nur 64 Runden heute. Das ist ein skandalöser Tag. Nicht? Und so, du kommst dann auf den Geschmack einfach. Und du bist dann einfach, kommst dann rein ins Krishna-Bewusstsein. Ja. Es ist möglich. Goloka Dham Prabhu, nur Goloka, Goloka, ja. Da. Im Bhagavatam steht es, ja. Krishna, der hinterherläuft, muss ihm auch entgegenlaufen, sonst trifft sich das nie. Nicht? Und Lodhyam ist die, was von dir kommen muss, die Begierde. Wenn du immer wegläufst vor Krishna. Es gibt Bhaktivinoda Thakur, das spricht darüber, er sagt, oh fischähnliche bedingte Seele, Fischleib. Ja. Sei glücklich, wenn du im Netz der Barmherzigkeit Lord Chaitanyas landest. Wir sind aber so, oh, wie das Netz kommt. Schlupp, schlupp, schlupp. Und graben uns vielleicht im Gesand ein. Jetzt geht er über uns. Das können wir wieder frei im Ozean von Geburt und Tod schwimmen. Man sollte nicht dem Netz der Barmherzigkeit wegrennen. Ja. Wie so eine fischähnliche Seele, finde ich so nice. Oh, fish-like soul. Toll. Wenn nicht, lauf nicht von dem Netz der Barmherzigkeit weg. Arm Gopal. Neulich, ich habe einen Computer der Ökoszene gelesen. Der ewig freudig strahlende Ram Gopal. So haben sie ihn beschrieben. Da habe ich das abgeleitet, dass die Goloka Dham ist. freudestrahlend sind, also von diesem Computer, steht im Computer, im Internet oder wie das heißt, ja. Es ist mit den anderen, sagt Ram Gopal. Krishna in der Gita sagt ganz allgemein, Bhaktyamang Abhijanati, durch Hingabe kann man ihn erreichen. Und wenn diese Hingabe da ist, dann kommen die sicherlich zurück. Und das ist in der Vedenakademie Gadadha sehr klar geworden, dass er in seiner Vastu-Sache, wo ja bemüht wird, den Menschen ein störungsfreies Dasein zu geben, dass sie ungestört wohnen können. Und ist klar geworden, das geht nicht ohne Krishna. Und was sie jetzt, das war es für ihn sehr schwierig, Vastu in Bezug zu setzen mit Krishna, aber hat dann gemerkt, dass jeder Tag von einem der Das-Avatars regiert wird, in der vedischen Sache. Und die machen jetzt, bei jedem Tag lernen die Leute eine Puja zu einem der Das-Avatars, die diesen Tag überstehen, damit es ihnen gut geht. Und das ist unglaublich schön, die sitzen da, Unternehmensberater, Institutleiterin und so weiter mit goldenen Ringen und fünf verschiedenen Handys, die gleichzeitig bimmeln, nicht? Und sitzen in dem Kurs von Gadadha, wo sie auch teures Geld bezahlen müssen. Also wahnsinnig viel. Und dann fängt Gadadha an und erklärt, es gibt vier verschiedene Dimensionen. Eines ist die physische Dimension beim Bauen, die ist sehr wichtig und kann durch Architektur und die Wissenschaft der Geometrie erkundet werden. Dann gibt es die energetische Ebene, die wissen ja von Energie, Smoke, Elektrizität, Smoke und so. Und dann gibt es die karmische Ebene beim Bauen, Schicksalshafte, die kann man durch Astrologie ergründen. Fand ich so nice. Die mögen das beste Haus haben, aber wenn sie rausgehen und ihnen fällt ein Blumentopf auf den Kopf und macht sie querschnittsgelegt, dann war das kein gutes Haus für sie. Also dann muss die karmische Sache muss beachtet werden. Und es gibt ja im Karmischen, in der Astrologie gibt es Sachen, die treffen einfach zu und das ist ganz, ganz selten. Und dann gibt es Möglichkeiten, denen man auch entgegenarbeiten kann durch verschiedene karmische Korrekturmittel. Und dann gibt es eben die spirituelle Ebene, die ist noch feiner. Und wir wollen hier doch ganzheitliches Vastu lehren, wo all diese Aspekte berücksichtigt werden. Und müssen, ja, heute ist der Tag Ramachandras, Sonntag ist mir der Ramas da. Und setze sich hin, jetzt werden wir den Mantra chanten und dann geht es schon los. Om Ramachandraya Namaha. Om Ramachandraya Namaha. Und die chanten das denn. Und man merkt ja durch das Chanten eines Mantras, wie eine Atmosphäre sich verändert. Gestern haben wir uns auch einfach auf den Boden des Hörsaals gesetzt und da hat die Bir Krishna Bhajan Band ihre besten Songs gemacht. Adi Shesh hat getrommelt, Shikananda hat schön gesungen und wir haben dann eine Spirit und die waren einfach, ja, die waren dann so und dann klatschten sie wie, ja, man hat fast noch mal so ein Erfolgserlebnis gehabt mit unserer Bir Krishna Bhajan Band gestern. Also, hat Ihnen gut gefallen? Aber man kann sofort sehen, die Atmosphäre verändert sich, das ist ja sofort klar. So ja, ohne Hingabe geht's nicht. So oder so, wie man es macht. Und wenn die Zulot, das heißt, dass die Nishinga-Bhaktas zu Nishinga-Dev gehen, die Ramachandra-Bhaktas zu Ramachandra und zu all diesen Formen gehen sie hin. Super. Ja. Thema Sharira. Wo sie hingeht. Das heißt, wir sind Nitya Divera Svarupaya. Die eigentliche Form des Lebewesens ist es Divera Svarupaya Nityera Krishna Das, ein ewiger Krishna Das zu sein. Krishna Tatasta Shakti Beda Abeda Prakash. Also unser Svarup, unsere Form ist ein ewiger Diener Krishnas zu sein. Sie ist also ewig schon da. Und dieser Vers deutet darauf hin, ich nehme an, der Devotee begründet seine Aussage auf diesen Vers, dass wir eine ewige Beziehung zu einer ganz bestimmten Krishna-Form haben. Manchmal fragen denn Devotees, ja, bin ich in der Hare Krishna-Bewegung gelandet, die ja einen ganz bestimmten Aspekt Krishnas eigentlich in den Vordergrund stellt, den Siam Sundar Krishna von Vrindavan. Was denn, wenn ich in Wirklichkeit ein Nrsimhabhakta bin? Nun, sind zwei Antworten auf diese Frage. Einmal ist es bestimmt Krishnas Arrangement, dass wir gelandet sind bei Prabhupadas Lotusfüßen. Denn es heißt in den Shastras, dass wir durch die Barmherzigkeit Krishnas unseren Svartameister treffen. Zweitens, selbst wenn es so sein sollte, dass vielleicht jemand eine andere Beziehung hat, ist es so, dass durch den Vorgang von Chaitanya Mahaprabhu die Seele gereinigt wird, sodass diese Beziehung dann offenbar wird. Es ist also durchaus möglich, dass in der Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu ein Rambhakta da ist. Und das gab es auch. An Nupam, hieß er nochmal? Murari Gupta, danke. Murari Gupta, den hat Chaitanya Mahaprabhu gesagt, verehr doch Radha Krishna. Murari Gupta hat das die ganze Nacht probiert, aber es ging nicht, denn Lord Rama war sein Ishtadeva. Und am Morgen sagt er, ich komme nicht klar. Du hast mir diesen Auftrag gegeben, aber als ein Devotee von Chaitanya Mahaprabhu. Und ich muss das tun und ich will das tun, aber es geht nicht. Ich kann den Auftrag nicht aus. Da lächelte Chaitanya Mahaprabhu. Du bist ein ewiger Ramdas, ein Diener von Ram. Du solltest das nicht verändern. Ich schrieb ihm das auf die Stirn sogar. Und begeistert soll. Hier steht es auf der Stirn geschrieben und jetzt schreibe ich es auch auf die Stirn. Du bist ein Ramdas. Also, wer Zuflucht findet in Chaitanya Mahaprabhus Bewegung, wird sicherlich seine Beziehung zu Leuten, zu dem Herrn seines Herzens, wie ich verliebe, da wirklich. Also, man ist immer richtig bei Chaitanya Mahaprabhu. Wir haben solche Devotees auch in der Hare Krishna Bewegung, wo man sagt, zum Beispiel gibt es Devotees, die sich sehr angezogen fühlen zu Leuten der Reihen. Ein Devotee lebt richtig in Sri Ranga, weil er so eine Anziehung verspürt. Muss man sehen, ob es eine bleibende Anziehung ist oder eine vorübergehende Anziehung. Elias, ich möchte dich jetzt mal total loben. Du bist ja der absolute Zuhörer heute. Ach so. Elias, du bist total auf dem richtigen Weg. Also natürlich wünschen wir dir eine schnelle Gesundheit. Ja. Wir haben gefallen. Lakshmi sind die Erweiterungen von Radharani. Lakshmi zu. Diese Lilas sind voller Glückseligkeit. Das ist eines der Beispiele, wo wir mit unserem weltlichen Verständnis da nicht weiterkommen. Ich kann mich daran erinnern. Wir hatten einmal ein Bild gehabt von Prabhupada, wo er so steht neben einem Vogelbad. Und das haben wir dann immer in Publikationen verwandt, weil es anscheinend ein fotografisch, technisch schönes Bild war. Und dann eines Tages nicht mehr verwandt. Und Prabhupada fragte, das ist ein anderes Bild, warum? Also so. Und wie wo ich sage, Prabhupada, du siehst so krank aus in diesem Bild. Und wir dachten, weil Prabhupada sagt, nein, weil ich es habe. Prabhupada wirkt da und so weiter. Also es ist etwas, was wir nicht so leicht verstehen können. Wir müssen sehen, bei spirituellen Persönlichkeiten, angefangen bei Prabhupada, ganz zu schweigen von dem auf der höchsten Ebene, da können wir mit unseren Kategorien nicht mitkommen. Denn wir fühlen uns manchmal schlecht, wenn wir zurückgewiesen werden. Und du fragst, wie gehen die damit um? Nicht? Die fühlen sich nicht schlecht, die sind in Ekstase. Und es ist nicht ein zurückgewiesen werden, was so hier ist. Ich möchte euch mein Lieblings-Prabhupada-Lila erzählen, um zu zeigen, wie schwierig es ist, schon eine solche Seele zu verstehen, ganz zu schweigen dann von dem. Prabhupada war einmal auf dem Spaziergang im Winter im Central Park und er kam mit dem Spazierstock, ging zu den, da waren so Teiche da mit zugefrorenem Eis und schlug mit dem Spazierstock das Eis auf. Krach! Erstmal peng, 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 krach! Dann geht er zum nächsten Teich. Peng, peng, peng. Die Devotees fragten Prabhupada irgendwann mal, warum? Warum machst du das? Und die hatten dann erfahren, dass Prabhupada auch in der anderen Stadt, wo er war, vor New York, beim Morgenspaziergang immer zu den Eispfützen gegangen ist und zu den eisüberzogenen Sachen und mit dem Spazierstock auf den rumgehauen hat, bis sie geöffnet wurden, also gebrochen wurden. Und sie wollten nur natürlich fragen, was ist das? Was macht Prabhupada? Ja, ich erzähle gerade, wie Prabhupada mit dem Spazierstock Eis immer aufschlug. Und die wollten sich wundern, was war denn das? Was macht man? Was ist dahinter? Prabhupada wollte zuerst nicht sprechen, aber da hat er später gesagt, ursprünglich ist das Bewusstsein des Lebewesens so flüssig und klar wie Wasser. Aber genau wie Wasser zu Eis wird, wenn es in eine kalte Temperatur hineingerät, so wird das Lebewesen im Bewusstsein zu Eis. Ne? Ursprünglich sind wir Krishna bewusst, aber in der materiellen Atmosphäre werden wir genauso wie Wasser, was gefriert, eben un-Krishna bewusst, Maya bewusst. Meine Aufgabe ist es, das Eis zu zertrümmern. Krach, 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 macht er dann. Ne? Wie viele Prabhupada gemacht? Nektar-Lila, ne? Gut. Alles Gute. Ich möchte euch herzlich einladen, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon anders geplant habt, aber morgen, das ist morgen tatsächlich auch diese Schnittzeit, vielleicht ein bisschen schwierig, aber morgen um 16 Uhr kommt Krishna aus dem Tempel raus, Lord Jagannath, und wird am Seeufer von Zürich auf eine Prozession gebracht. Vielleicht, wenn wir hier viele Devotees haben, können wir auch Jagannath installieren. Aber die Pujaris müssen da noch ein bisschen, also wir bleiben erstmal da, wo wir sind, glaube ich, solange wir so viele Devotees haben, wie wir haben. Dann, wir werden dann, am Montag komme ich auch nochmal kurz zurück auf dem Weg nach Radadesh. Können wir ja ein Abendprogramm machen. Und dann, ja, dann werden wir ordentlich Radadesh preachen. Es geht. Aber noch lebt bis dahin, der Sommer ist unglaublich intensiv. Zum Preachen, da sind so viele Möglichkeiten. In Deutschland fällt mir das wirklich auf, das öffnet sich an Horizonten, ihr glaubt es nicht. Zum Beispiel ist die Goa-Szene im Augenblick so interessiert. Denn die Devotees waren ja mit Nina Hagen auf dem Geburtstag von ihrer Tochter Cosma Shiva. Das war eine gewaltige Goa-Party. Und die Devotees haben dort gechantet und sind unglaublich gut angekommen. Es gibt auch in Deutschland eine Band, die The Fabulous Four, also die Fantastischen Vier. Nicht? Da waren die Devotees auch auf den Geburtstag eingeladen und haben da auch mitgemacht. Nicht? Und gepreacht. Krishna Shakti. Wir wollen sogar ein Ratha Yatra Fest in Berlin machen. Gut. Dann sogar mit Ratha Yatra wieder in Berlin. Gut, wir wollen hier mal enden. Alles Gute. Guten Morgen, Hare Krishna.